Hallo, mein Name ist Jörg Benne. Warum bin ich eigentlich hier? In einer alternativen Zeitlinie bin ich der Gast in dieser Folge und sage euch deshalb an dieser Stelle, dass ihr mit Kapitelmarken die Stellen, die euch nicht interessieren, überspringen könnt.
Jörg ist wirklich so ein Fantasy-Querdenker.
Man muss einsehen, dass man ab einem gewissen Alter bei den jungen Leuten nicht mehr mithalten kann.
Aber vielleicht ist das so der Zeitgeist, alles noch immer eins draufzusetzen.
Die ist natürlich frei und Appetit holt man sich woanders und gegessen wird zu Hause.
Ja, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Hin und wieder sind da auch so kleine Logikmatten drin, da bin ich immer sehr empfindlich.
Also kein großes Kino, für das, was es sein will, ist es gut. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit André und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich diesmal wieder den André. Nee, doch nicht, weil der André ist ja nicht mehr bei uns. Den Patrick. Hallo Patrick.
Hallo Philipp. Oh, ich klinge gar nicht wie Patrick.
Nee, Moment, du bist nicht Patrick. Lea, du bist es aber auch nicht, oder?
Nein, ich bin's auch nicht.
Wir haben einfach viel zu viele neue ModeratorInnen in der 5. Staffel des nerdigen und niveauvollen Trash Talks. Hallo, wer bist du denn wirklich?
Ja, hallo, ich bin Jörg Benne. Ich war schon mal in ein oder zwei Folgen, bin ich schon mal aufgetaucht, zum Thema Spielbücher. Ich bin Autor von Spielbüchern und Romanen, hauptsächlich Fantasy, habe früher mal ein Videospielmagazin gemacht und ganz früher auch mal Rollenspiele gemacht und gucke sehr viele Filme und deswegen wollte Philipp mich gerne mal dabei haben als Filmfreak zum Beispiel.
Ganz genau, denn du deckst jetzt quasi einen Teilbereich des Nerdtums ab in der 5. Staffel. Und zwar wirst du mit mir immer so die Genre-Besprechungen in Anführungszeichen machen. Also so Nischengenre und wie man sie zum Beispiel in der Literatur, aber natürlich auch im Rollenspiel gut umsetzen kann. Ja, wie schon in der letzten Folge bekannt gegeben, wollen wir in der 5. Staffel ja noch intensivere parasoziale Beziehungen herstellen, damit ihr uns noch mehr liebt. Und du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich auf dieses Ask Me Anything gefreut habe, aber dazu gleich mehr. Denn wir starten jetzt ja traditionell mit unserem Videotipp oder Antitipp der Folge. Deshalb, Jörg, was empfiehlst du denn für deinen Einstand?
Ja, ich habe mir was Rollenspieliges ausgesucht, was aber auch was mit Videospielen zu tun hat. Und zwar bin ich ein Fan des Channels Viva la Dirt League, genau. Die machen Sketche zum Thema Online-Spiele sehr viel, aber haben auch einen D&D-Channel. Und am witzigsten finde ich von denen, die haben so eine Serie, die heißt Epic NPC Man. Und da erzählen die halt quasi so typische Szenen aus Online-Rollenspielen oder generell Rollenspielen aus Sicht eines NPCs. Und da war letzte Woche ein neues Video zum Thema Nackt-Patches. Und zwar wird halt da ein neuer NPC in eine Party eingeladen und der menschliche Spieler, also die sind natürlich alle Menschen, aber der halt den menschlichen Spieler präsentiert, der stellt dann den Rest der Party vor und die sind alle nackt und der, aber natürlich gepixelt, wir sind ja hier bei YouTube, aber ja, und der neue NPC ist ganz irritiert, ja warum denn? Und der Spieler geht halt gar nicht darauf ein und ist eine sehr lustige Episode und die haben auch ganz viele andere Themen, also die haben, glaube ich, schon hunderte Sketche gemacht, lohnt sich echt da mal reinzugucken. Link packst du bestimmt in die Shownotes.
Auf jeden Fall. Werde ich auch gleich gucken, wenn die Aufnahme vorbei ist. Ich habe diesmal einen Videotipp mitgebracht, der sowohl ein wenig zu mir persönlich als auch ein wenig, sogar ein großes wenig, zu dir passt. Denn du, lieber Jörg, bist in meinem Freundeskreis ja wohl die Hauptquelle für Filmverrisse, weil du ja auf Facebook fast jede Woche deine gefürchteten Hasstiraden loslässt. Okay, manchmal lobst du auch, aber im Vergleich zu all den professionellen Filmrezensionsseiten da draußen und vor allem auch im Vergleich zu all meinen anderen filmbegeisternden Freundinnen, hier wie immer ganz liebe Grüße an Jasmin, bist du immer der Negativste. Was also liegt da näher, als dass ich einen Filmverriss als Videotipp habe? Und zwar, ja, keine Ahnung, wie das Video heißt, weil es ja mittlerweile irgendwie sich eingebürgert hat bei YouTube, dass Videos immer wieder umbenannt werden und noch andere Vorschaubilder bekommen, damit sie noch mehr Klicks abgreifen. Aktuell, als ich es geguckt habe, hieß es, wenn fanatische Christen einen Film machen, es ist knapp 20 Minuten lang und ist vom Popkulturkanal Two Board Guys und es verreist den Low-Budget-Weihnachtsfilm A Lore for Christmas. Und guckt euch diesen Verriss einfach mal an, er ist wirklich sehr unterhaltsam, mutmaßlich wesentlich unterhaltsamer als der eigentliche Film. Und ich muss zugeben, ich fühlte mich da beim Zuschauen irgendwie auch ein bisschen peinlich berührt. Nun, ist ja kein Geheimnis, dass ich auch ein Christ bin und ich würde eigentlich auch mal behaupten, dass ich ein ganz okayer Christ bin. Und umso mehr finde ich solche fundamentalistischen Nischenprodukte echt problematisch. Weil mal davon abgesehen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass diese ganzen Fundamentalisten und Evangelikalen und Erzkonservativen irgendwie die Bibel falsch auslegen, da fällt so ein Scheiß dann immer wieder auf uns alle zurück und ich muss mich immer wieder rechtfertigen, dass nicht alle Christen solche Spinner sind. Also schaut euch gern mal das Video an, macht euch sehr gern über den Film lustig, aber seid euch gewiss, das ist zwar eine laute Minderheit, aber eben auch eine Minderheit. Jo, und jetzt geht's endlich los mit dem Ask Me Anything. Und zu der Frage, die mir schon seit vielen, vielen Monaten auf der Seele brennt. Denn eigentlich wollte ich die damals aus offensichtlichen Gründen lieber mit André als mit Elea besprechen, aber da André letztes Jahr ja quasi im Nichts verschwunden ist, habe ich mir diese Frage aufgespart. Und ich freue mich umso mehr, dass ich sie jetzt mit dir besprechen kann, denn tatsächlich war das die Frage, die du mir als Ask Me Anything gestellt hast.
Oh nein!
Weißt du noch, wie diese Frage hieß?
Nein, dafür bin ich zu alt, das habe ich schon vergessen. Aber ich mir schwant Übles.
Ich formuliere es mal mit meinen eigenen Worten. Du wolltest wissen, ob ich mir vorstellen könnte, bei einem Podcaster oder in meinem Fall bei einer Podcasterin als Groupie im Bett zu landen. Wie ist es denn? Stehst du auf irgendeine Podcasterin oder irgendeinem Podcaster?
Ja, also ich muss gestehen, ich bin sonst nicht so im Bereich Personal Podcast unterwegs. Ich höre sehr viel ARD Mediathek und so. Und ja, bei Quarks Daily und so, da schnackelt es nicht so richtig, wenn ich da so die Leute höre. Außerdem bin ich ja in einer streng monogamen Beziehung und natürlich meiner Frau sehr treu. Könnte sein, dass sie in der Tür lauscht. Ich muss vorsichtig sein.
Das ist ja jetzt natürlich wieder so eine Frage, wo ich sehr gern wie in einem Spielbuch einen Entscheidungsbaum aufschlüsseln würde, mit ganz vielen Wegen hin zur richtigen Antwort. So in Richtung, okay, also wenn Situation X im Sonderfall Y, dann hätte ich jetzt Antwort Z für dich. Oder wenn Situation A im Sonderfall B, dann Antwort C. Das wird jetzt aber zu umfangreich, also bleiben wir quasi mal bei der allerersten Weggabelung. Wäre ich in meiner aktuellen Situation, also mit Freundin, oder wäre ich in einem Paralleluniversum ohne Freundin? Also, die Gedanken sind natürlich frei und Appetit holt man sich woanders und gegessen wird zu Hause. Aber wenn wir mal realistisch sind, wäre es vom Kosten-Nutzen-Faktor her ziemlich dumm, wegen einer Podcasterin eine gut funktionierende Beziehung aufzugeben. Und das ist vermutlich das Romantischste, was ich hier je im Podcast über meine Freundin gesagt habe. Nehmen wir aber mal an, ich wäre in einem Single-Paralleluniversum, dann fallen mir da spontan gleich zwei oder drei selber podcastende ehemalige Gästinnen des Trash Talk ein, denen ich sofort in die DMs sliden würde. Ihren Namen kann ich jetzt aber nicht offen sagen, weil ich all die nochmal gerne als Gästin haben möchte und es wäre ziemlich cringe irgendwie, wenn die das dann wüssten, dass ich gerne mit denen in die Kiste gehen würde. Also, ich kann es leider nicht sagen, aber es gäbe auf jeden Fall Podcasterinnen. Vielleicht, wenn die Aufnahme nachher abgeschlossen ist, kann ich es dir unterhand sagen, wie das alles ist.
Ja. Ja, ich behaupte aber, dass die Frage nicht von mir ist. Kannst du das beweisen?
Ich kann es beweisen. Ich habe sogar noch die Original-Tonspur, weil du es mir als Sprachnachricht geschickt hast.
Oh Mann.
Und zwar am 22.11.2022. Ich habe extra gestern nochmal gegoogelt, weil ich im Facebook-Suchverlauf geguckt, weil ich wissen wollte, wie genau die Frage hieß.
Kann ich mich nicht mal mit Corona rausreden, verdammt.
Okay, dann kommen wir zur zweiten und letzten Ask Me Anything-Frage. Und zwar, wir beide sind ja Videospieler. Und du wahrscheinlich intensiver als ich zumindest mal gewesen, weil du ja sogar eine eigene Webseite hattest, während ich nur mal ein Online-Redakteur war. Gibt es denn einen Titel, bei dem wir glauben, dass wir besser als alle anderen sind?
Ja, also wenn es so einen Titel gäbe, dann wäre es hoffentlich ein E-Sport-Titel und wir würden uns dumm und dämlich verdienen und nicht hier sitzen und einen Podcast aufnehmen, sondern irgendwo in Korea rumreisen und hätten ganz viele Groupies und müssten uns auch nicht so komische Fragen stellen lassen wie eben. Nee, also ich habe ein paar Mal Online-Spiele gemacht und ich weiß, mein Level einzuordnen. Aber es gibt ein Spiel, wo ich wenigstens viel besser bin als die meisten meiner Freunde. Und zwar bin ich ein großer Fan der Pro-Evolution-Zockerei, der alten, leider eingestellten, nicht dieser Free-to-Play-Käse, den sie daraus gemacht haben. Ja, und meine Freunde spielen meist mit dem FC Barcelona und ich mit Nordkorea und ich gewinne trotzdem. Ja, aber in Online-Partien bin ich dann trotzdem untergegangen, auch wenn ich eine gute Mannschaft hatte. Man muss einsehen, dass man ab einem gewissen Alter bei den jungen Leuten nicht mehr mithalten kann.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich war als Jugendlicher wirklich gut in Counter-Strike und habe dann aber, als dann Ausbildung war und erst Freundin und sowas, das ein bisschen schleifen lassen und dann nochmal es neu probiert und bin von irgendwelchen 12-jährigen Kiddies abgezogen worden. Also kann ich leider nicht mehr mit Counter-Strike antworten. Tatsächlich, es gibt ja diese WWE 2K23 und 24 mittlerweile und ich glaube 22 auch, also diese Wrestling-Spiele und die haben einen Management-Modus. Und den spiele ich immer auf maximal schwer und am Anfang jeder Saison ist auch der Draft, wo du dir also quasi deine WrestlerInnen picken kannst und wir haben ja alle so quasi, wie soll ich sagen, bestimmte Klassen kämpfen besonders gut gegen andere Klassen und so weiter und Wechselwirkung und ich ignoriere das wirklich komplett, ich nehme immer die schlechtesten WrestlerInnen, die überhaupt keine Wechselwirkung haben oder irgendwelche Boni und unpopulär sind und alles. Und trotzdem gewinne ich jedes Mal auf schwer gegen den Computer. Irgendwie, das ist genauso mein Ding irgendwie. Wrestling-Management kann ich offensichtlich besser als die allermeisten. Weil irgendwie, ich lese auch immer, wenn ich mal so gucke in Foren irgendwie, ich komme nicht klar, es ist so schwer, ich verliere immer. Und ich denke mir so, nö, ich nicht. Naja, aber vielleicht haben wir ja noch jemanden, der in irgendwas richtig gut ist. Denn wir haben natürlich einen Gast, der uns nachher das Hauptthema der Folge erzählen wird, aber vielleicht ist er auch ein Videospieler und irgendwo ist er besonders gut.
Ja, also ich freue mich erstmal hier dabei sein zu dürfen. Ich bin der Peter Humann und bin Fantasy-Autor und habe dem Ganzen hier schon jetzt schweigend lauschen müssen. Ich hätte natürlich manchmal gerne aufgelacht, gerade bei Ask Me Anything, aber es durfte ich ja nicht. Also ich habe mir den Mund zugehalten. Die Antworten waren sehr interessant. Ob ich in irgendwas besonders gut bin, was Computerspiele betrifft. Also ich zocke auch gerne tatsächlich. Also am besten war ich wohl mal tatsächlich in Company of Heroes 2. Das ist so ein Echtzeit-Strategiespiel. Und da habe ich mit einem Kumpel immer gespielt und wir haben auch dann so Ranked-Matches gemacht und so. Aber natürlich gegen die wirklich, also Top-Leute hatten wir dann auch keine Chance natürlich. Also ich war noch nie in einem Computerspiel, egal welches, es war der beste. Aber ich zocke gern.
Wer genau du bist, ich glaube, die allermeisten HörerInnen wissen das schon, werden wir ja gleich noch erfahren, weil der Jörg hat schon angekündigt, dass er dir nachher so eine Schnellfragerunde um die Ohren haut. Aber vorher kommen wir noch zu den anderen üblichen Themen. Der Ablauf hat sich nämlich nicht groß geändert im Trash Talk, auch in der 5. Staffel nicht. Und weil ich ja schon gesagt habe, dass der Jörg für mich so einer der Top-Reviewer überhaupt ist, darf er die Medienschau mit der ersten und der letzten einrahmen. Und deswegen, Jörg, fang doch mal an und erzähl uns, was du mitgebracht hast.
Ja, ich habe als erstes keinen Film mitgebracht, aber was zum, naja, Verriss ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber was ich nicht gut fand, auch aus einem bestimmten Grund, auf den ich den Peter nachher noch ansprechen werde, schon mal als kleiner Teaser. Und zwar geht es um den Roman Der Spurenfinder von Marc-Uwe Kling und Johanna und Luise Kling. Und bei wem es jetzt nicht klingelt, bei Marc-Uwe Kling, das ist der Autor vom Känguru oder auch von dem sehr guten Roman Quality Land und Quality Land 2, wobei der zweite nicht mehr ganz so gut war wie der erste, aber der war halt sehr gut und der hat jetzt halt mit seinen beiden Töchtern zusammen eine überraschende Fantasy-Krimi-Komödie in einer magischen Welt geschrieben, heißt es im Klappentext. Erschien im Ullstein Verlag, kostet 20 Euro als Hardcover und sieht nicht wirklich nach Kinderbuch aus, aber Spoiler, es ist eins. Und das ist auch das größte Problem, finde ich, mit dem Buch, weil ja, es wird halt als der neue Roman von Marc-Uwe Kling angeboten oder angepriesen. Klar, seine beiden Töchter werden immer erwähnt, aber natürlich geht man dann als Fan des Kängurus und Quality Land und so weiter, Neinhorn und was es da sonst noch gibt, mit einem gewissen Anspruch an das Buch, und der wird halt nicht erfüllt. Gerade was den Humor angeht, es ist zwar lustig, aber eben auf einem Kindniveau. Ich lese mal gerade eine Stelle kurz vor. Als das Omelett fest genug war, warf er es mit einem lässigen Pfannenschwung in die Luft, um es dort zu wenden. Leider landete es in hohem Bogen auf Elos Schlafmütze. Der Spurenfinder nahm diese ab und legte sie mitsamt Omelett vor sich auf den Tisch. »Vielen Dank, Naru«, sagte er. »Ich muss gestehen, normalerweise esse ich von einem Teller und nicht von meiner Schlafmütze. Aber warum nicht mal etwas Neues probieren?« Ja, also kann man lustig finden, ist jetzt aber vielleicht nicht so ganz für das erwachsene Publikum gedacht. Und so geht's halt die ganze Zeit weiter. Naru und seine Schwester Ada sind ungefähr im Alter der beiden Töchter von Marc-Uwe Kling. Und der Spurenfinder Elos ist vermutlich mal ungefähr im Alter von Marc-Uwe, also haben sie da quasi ihre Familienkonstellation abgebildet. Und die wohnen in einem abgelegenen Nest namens Friedhofen. Also ein paar von den Wortspielen, die man vom Känguru kennt, sind schon noch drin. Und gerade da passiert ein Mord und den müssen sie dann aufklären. Das Ganze ist ganz nett verpackt. Würde ich jetzt aber auch als Kinderbuch, ich habe meinen Kindern genug Fantasy-Bücher vorgelesen, um das beurteilen zu können, auch wenn es ein paar Jahre her ist, würde ich es jetzt aber auch jetzt nicht in die Oberliga einsortieren. Es ist ganz nett, kann man so lesen für ich sag mal, 8- bis 12-Jährige, wobei es für 8-Jährige wiederum teilweise ein bisschen brutal ist, aber der Humor ist so auf dem Level. Ja, dümpelt aber für Erwachsene so ziemlich lange so dahin. Viele Running Gags werden auch ewig zu Tode geritten, wiederholen sich ständig. Die beiden Geschwister kabbeln sich ja mit nicht so tollen Karlauern durch die 300 Seiten und am Ende sagt man als erwachsener Leser, der sich jetzt vielleicht was wie Quality Land oder eben Känguru erhofft hat, naja, das war nichts für mich. Und ich finde das halt schade, dass man das nicht so mal, hier steht halt Roman auf dem Cover, dass man das nicht klarer kennzeichnen kann, dann hätte man das schneller gemerkt, weil so der Prolog, der fängt noch relativ, ja, der klingt noch halbwegs erwachsen, sodass man halt vielleicht dann schon 20 € ausgegeben hat und erst nach 20 Seiten merkt, ups, das ist ja gar nichts für mich. Was ich positiv finde, man muss ja was Nettes sagen, es gibt sehr viele, sehr schöne Illustrationen. Vorne und hinten ist auch eine Karte, also kann man sich schon, wenn man auf sowas steht und den Humor, den ich gerade vorgelesen habe, lustig findet, kann man sich das ruhig zu Gemüte führen. Aber wenn ich eine Fantasy-Komödie lesen will, dann würde ich immer noch eher zu Terry Pratchett raten. Und vielleicht macht Marc-Uwe Kling ja dann was mehr Känguru-artiges in Zukunft auch mal in der Fantasy.
Da bin ich gar nicht so weit weg mit meiner Medienschau, denn ich habe auch was mit Fantasy und was Lustiges und was für Kinder. Nämlich Dungeon und Dragons Dungeon Club, Monster bekämpft man nicht allein. Und das ist ein Comic über, wer hätte es bei dem Titel gedacht, Dungeons und Dragons. Allerdings kein In-Game-Comic, also es wird keine Geschichte innerhalb der Spielwelt erzählt, sondern es dreht sich in dieser Coming-of-Age-Geschichte um Jugendliche, die durchs Rollenspiel bessere Menschen werden. Die Protagonistinnen sind die beiden Nerd-Mädchen Olivia und Jess, welche seit dem Kindergarten allerbeste Freundinnen sind, die schon seit ewigen Zeiten ausufernde 1-zu-1-Kampagnen von Dungeons & Dragons spielen. Die introvertierte Jess ist dabei völlig mit dem Status quo zufrieden, auch als die beiden in eine neue Schule kommen, während die offenere Olivia den Schulwechsel als Chance sieht, um einen Rollenspielclub zu gründen, um damit vielleicht auch mal den Freundeskreis zu erweitern. Jess torpediert diese Bemühungen aber aktiv, beispielsweise indem sie die Einladungszettel zum Club verschwinden lässt und indem sie aktiv den einzigen Neuspieler vergrault. Und klar, Olivia findet das gar nicht gut, weshalb sich die beiden besten Freundinnen zerstreiten und Olivia den Club gleich ganz auflöst. Okay, bei dem Buchtitel Monster bekämpft man nicht allein muss ich jetzt auch kein großes Geheimnis drum machen. Natürlich entwickeln sich beide emotional weiter und ihre Sozialkompetenz wird besser und am Ende spielen sie wieder zusammen Rollenspiel, sogar in einer wesentlich größeren Gruppe. Das ist ja klar bei dem Titel. Diesen Comic muss man vermutlich aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten, nämlich einerseits als erwachsener Durchschnittsrollenspieler, du und ich, und dann aus der Perspektive der Zielgruppe. Und ich glaube, ich fange mal mit der letzteren an. Das ist ein Comic für Kinder, empfohlen ab 8 Jahren. Entsprechend werden die Konflikte rasch aus und dann auch wieder aufgelöst. So schnell wie da Freundschaften aufgekündigt werden, so schnell gibt es, beispielsweise durch den Waisenrat der Eltern, eine Charakterentwicklung und so schnell werden wieder alte und neue Freundschaften geschlossen. Aber die handelnden Figuren, nicht nur die beiden Protagonistinnen, sondern beispielsweise auch der Klischee-Anime-Nerd, sind trotzdem glaubwürdig geschrieben und man nimmt ihnen ihre Handlungsmotivation, zumeist irgendwelche familiären Probleme, trotzdem ab. Ob das jemand mit 8 Jahren schon völlig begreift, habe ich keine Ahnung. Aber wenn du die Grundschule abgeschlossen hast, dann ist es eine wirklich gute Comic-Geschichte. Okay, das war jetzt die Zielgruppenperspektive und jetzt sozusagen meine Perspektive. Für erwachsene LeserInnen ist das ganze Drama und die jeweilige Auflösung natürlich etwas dünn. Aber ich habe ja schon ein paar Comics gelesen, in denen Dungeons & Dragons gespielt wurde und in denen es darum ging, dass die Kinder oder Jugendlichen im Rollenspiel das erste Mal echten Eskapismus erleben, als Abgrenzungshandlung zu den Eltern beispielsweise. Und dass sie daraus dann eine realweltliche Charakterentwicklung ableiten. Aber noch nie hatte ich einen Comic, der dies so gut und so nachvollziehbar dargestellt hat. Und ich wüsste spontan auch keinen Comic, der generell das Pen-and-Paper-Rollenspiel-Hobby so realistisch und zugleich zugänglich präsentiert hat. Deswegen ist dieses 208 Seiten dicke Büchlein, welches nebenbei bemerkt auch ziemlich nette Zeichnungen hat, ein echter Pflichtkauf, wenn man Grundschulkinder und Jugendliche irgendwie mit dem Hobby infizieren will. Also ich bin wirklich begeistert, auch wenn ich nicht die eigentliche Zielgruppe bin. So, und wir haben quasi wie in einem Sandwich jetzt unseren Gast eingerahmt, denn in der Mitte der Medienschau kommt unser Gast. Peter, was hast du denn für uns?
Ja, also ich habe auch was im Bereich Fantasy und zwar einen Roman. Und dieser Roman, der wurde vor genau 40 Jahren veröffentlicht, im Jahr 1984, von dem britischen Autoren David Gemmell. Und der heißt Legend, auf Deutsch dann natürlich Legende. Und ich habe diesen Roman genommen, eben aufgrund des 40-jährigen Jubiläums. Das hat der Autor leider nicht, kann er nicht miterleben, weil er schon verstorben ist. Aber dieses Buch finde ich großartig und ich habe auch die Hintergründe dazu so ein bisschen recherchiert. Er hat es geschrieben oder die Inspiration kam ihm im Zuge eines Krebsverdachts beim Arzt, dem er ausgesetzt war und das hat ihn so aufgewühlt und beschäftigt, dass er dann diesen Roman verfasst hat, in dem es um die Draenei geht, die von einem Imperium bedroht wird, den Nadir. Und er hat es dann seine Krebsbedrohung, das sind die Nadir, und seine innere Selbstvertrauen und seine innere Festung. Das ist diese berühmte Festung in dem Roman Drostelnok. Und das ist die letzte Verteidigungslinie. Und dieser Held, Legend, das ist Drus, the Legend. Und das ist ein alternder Krieger, der aus dem Ruhestand zurückkehrt. Und in dieser dunkelsten Stunde für die Draenei dann nochmal zu seiner berüchtigten Axt greift und die Festung verteidigen möchte. Das klingt jetzt alles nach einem sehr stringenten Verlauf. Das Tolle an dem Roman ist aber wirklich die Tiefgründigkeit und das Bewusstmachen der eigenen Sterblichkeit, die dem Autor da durch den Kopf gegangen ist. Und das merkt man sehr deutlich, wenn auch die Stärke nachlässt und man sich immer wieder aufraffen muss. Und das hat mich irgendwie berührt und inspiriert und da wurde dann David Gemmell tatsächlich zu einem meiner Lieblingsautoren auch und dieses Thema eines alternden Kriegers, der nochmal seine Bestimmung erfüllen muss, das hat mich dann tatsächlich zu meinem Kurzroman Weißblatt inspiriert, der ist auch schon ein bisschen älter, allerdings kein 40-jähriges Jubiläum und seitdem ist so der David Gemmell tatsächlich einer meiner Lieblingsautoren auch geblieben tatsächlich, weil er es auch schafft, die Heroic Fantasy, die ja manchmal so ein bisschen, wenn man es nicht richtig macht, so ein bisschen cringe ist, so darstellt, dass man wirklich mitfiebern kann und das als ja realistisch betrachtet und nicht, dass man denkt, oh Gott, das ist aber pathetisch. Und er ist auch nicht so bekannt für seine sprachlichen Ausritte, sondern beschreibt es sehr prägnant und treffend. Und ja, ich kann dieses Buch nur jedem empfehlen, der auf tiefgründige Figuren steht sozusagen und eine packende Story lesen möchte.
Dann bin ich wieder dran, bevor der Jörg den großen Abschluss der Medienschau hat. Und ich habe mal zwei Rollenspielabenteuer mitgebracht, die beide was mit Dungeon Crawling zu tun haben. Auch so ein kleiner Verweis auf den Jörg, wo ich ja manchmal so halbspöttisch sage, er ist ein Dungeon Crawler-Autor. Fangen wir doch einfach mal an. Und zwar geht es um zwei One-Shot-Abenteuer für die zweite Edition von Pathfinder. Und zwar um Abendmahl in der Löwenloge und geteilte Wellen, beides PDFs, die mit jeweils 4,99 bepreist sind. Die gehören beide zu einer etwas älteren Abenteuerreihe, die kurze One-Shots für einen Spieleabend anbieten, welche in sich komplett abgeschlossene Geschichten erzählen und die jeweils auch 4 vorgefertigte Charaktere mitbringen, die bereits tief in der Geschichte verwurzelt sind. Bei Abendmahl in der Löwenloge verkörpern die SpielerInnen schon recht bekannte Heldinnen, welche in eine einsame Jagdhütte zu einem Festmahl eingeladen werden. Aber keine Sorge, das wird jetzt kein Tavernensozialspiel, dafür ist ja das Schwarze Auge gut und nicht Pathfinder, sondern wir bekommen eine Menschenjagd. Und die HeldInnen sind die Beute, welche für einen düsteren Halbgott geopfert werden sollen. Denn klar, das Essen ist vergiftet, außerdem laufen in der kleinen Jagdhütte nebst angeschlossenen Katakomben ganz schön fiese Gegner rum, die so ein bisschen mitopfern wollen. Das ist also eine super simple Geschichte auf einem verhältnismäßig kleinen Schauplatz, aber überraschenderweise funktioniert Abendmahl in der Löwenloge für das, was es sein will, nämlich ein kleiner 3-Stunden-One-Shot, überraschend gut. Was auch an den vorgefertigten Charakteren liegt, denn da spielt man keine 0815 Klischeefiguren wie etwa den typischen Nordländer-Barbaren oder Elfenwaldläufer, sondern so verrückte Sachen wie eine engelsgleiche Strigea, einen humanoiden Fuchs oder eine Fleischwandlerin. Und diese ungewöhnlichen HeldInnen ermöglichen, obschon sie in Anführungszeichen nur auf Level 4 sind, natürlich ziemlich abgedrehte Problemlösungen. Und ins gleiche Horn stößt geteilte Wellen, welches ebenfalls einen örtlich sehr begrenzten Schauplatz sowie 4 perfekt in das Szenario passende HeldInnen der diesmal 5. Stufe bietet. In diesem One-Shot-Kurzabenteuer geht es um den Schatz eines Piratenkapitäns, den er seinen 4 MatrosInnen, also den Spielenden, vermachen will, weshalb sein mechanischer Papagei die Truppe zusammengetrommelt hat, um tief in einem an der Küste liegenden Dungeon hinabzusteigen. Und da hat man dann mehrere Räume, die oft jeweils mittelschwere Rätsel und manchmal auch knackige Gegner bieten, bevor man am Ende möglicherweise in Reichtum badet. Ihr merkt, wie schon beim vorherigen Abenteuer auch, man bekommt hier kein hochkomplexes Drama mit 20 Story-Wendungen, sondern einfach eine halbwegs nachvollziehbare Erklärung, warum man sich ausgerechnet durch diesen Dungeon mit diesen Mitspielenden schnetzeln muss. Also kein großes Kino, aber wie schon zuvor gilt auch bei geteilte Wellen, für das, was es sein will, ist es gut. Werde ich damit jetzt irgendwelche ErzählspielerInnen oder super immersive DSA-Sozialspielfans zu Pathfinder konvertieren? Nein, absolut nicht. Habe ich aber mit meiner Dungeon Crawler OSR Mädelsrunde einen schönen Freitagabend gehabt? Definitiv. Und vielleicht hatte der Jörg auch einen schönen Freitagabend, denn er hat sich mal an was ganz Populäres rangewagt.
Ja, das haben wir ja alle. Und zwar an die Serie Fallout, die ja jetzt schon ein paar Wochen auf dem Buckel hat. Basierend auf der gleichnamigen Videospielreihe, die schon seit einigen Jahrzehnten diverse PCs, Videospielkonsolen unsicher macht. Und für die, die jetzt gar keine Ahnung haben, das ist eine postapokalyptische Serie, die nach einem Atomkrieg spielt, in der sich die Menschheit zum Teil in unterirdische Vaults, also so quasi unterirdische Habitate, gerettet hat und da quasi abgewartet hat über Jahrzehnte, bis an der Oberfläche wieder Leben möglich ist. Und wie schon die Spiele, fängt auch die Serie quasi damit an, dass ein Vault-Bewohner an die Oberfläche geht, um, auch das haben sie aus den Spielen übernommen, um ein Familienmitglied zu suchen und dann halt mit der Wirklichkeit konfrontiert wird, die nicht so aussieht, wie es die Vault-Bewohner erwartet haben. Denn das Leben an der Oberfläche ging doch weiter. Es gibt Mutanten, diverse Fraktionen, die sich bekriegen. Und in den Ruinen von Amerika, da spielt Fallout die Serie. Und ich weiß gar nicht, das kannst du vielleicht sagen, Peter, ob es irgendwas über Europa in Fallout irgendwann mal vorkommt. Aber die bisherigen Fallout-Spiele, soweit ich weiß, spielen alle in diversen Gegenden von Amerika. Mal was, Vegas, mal New York, mal L.A. Showrunner ist Jonathan Nolan, der Bruder von Christopher Nolan, der unter anderem wegen Oppenheimer gerade wieder in aller Munde ist, aber auch Batman und Inception und hast du nicht gesehen, gemacht hat. An denen übrigens Jonathan auch als Drehbuchautor schon beteiligt war, also an vielen Filmen seines Bruders. Die Schauspieler sind überwiegend relativ unbekannt. Walton Goggins hat man vielleicht im einen oder anderen Quentin Tarantino-Film in einer Nebenrolle gesehen. Und in einer Nebenrolle der Serie ist Kyle MacLachlan zu sehen, der Hauptdarsteller von Twin Peaks. Ansonsten kennt man Ella Purnell, die weibliche Hauptfigur, vielleicht noch aus der Verfilmung von Die Insel der besonderen Kinder. Genau, die Serie hat 8 Folgen, die fängt an wie so eine typische Videospielqueste. Ne? Wie gesagt, sie rückt aus, um ein Familienmitglied zu suchen, läuft halt durch die Gegend, trifft Leute, bekommt eine neue Subquest sozusagen und es bildet sich so eine Art Party sozusagen. Und ich wollte euch jetzt mal ins Boot holen. Wie habt ihr denn die Serie gefunden? Peter, was sagst du denn als alter Fallout-Spieler dazu?
Ja, also ich finde die Serie tatsächlich gut umgesetzt. Also was den Humor und so das Flair der Computerspiele betrifft, ist es sehr gut gelungen, finde ich. Die Kostüme, die Vaults, alles das Übertriebene, das Skurrile, das Brutale auch. Und in der Hinsicht passt es wunderbar. Auch die Idee mit dem Ghoul, das ist für mich gelungen. Desgleichen die Sache mit dem Hund, ja, also Dogmeat, der ja auch schon im Computerspiel vorkommt. Da sind schon einige Easter Eggs versteckt, wenn man sich mit den Computerspielen, wenn man den Computerspielen vertraut ist. Ich denke mal, gerade für die Computerspieler wird es vielleicht noch cooler sein, diese Serie zu schauen, als für jemanden, der jetzt mit dem ganzen Setting nicht so vertraut ist. Denn es ist ja auch so eine Alternate History Geschichte. Und wenn man da keine Ahnung hat, dann kommen dann schon natürlich auch ein paar Fragezeichen auf, ne?
Ja, also das ging mir vor allem am Anfang so, weil die Anfangsszene, da spoilern wir ja nichts, da sieht alles nach 50er Jahre aus, es ist von Kommunisten die Rede und die Fernseher sind noch so kleine Röhrenkisten und man denkt, okay, wir sind im Jahr 1950. Aber dann so im weiteren Verlauf hatte ich dann immer wieder so Probleme, die Timeline so zusammenzukriegen. Weil man dann irgendwann feststellt, okay, die Atombomben sind aber doch irgendwie im Jahr 2070 gefallen und das ist halt relativ früh in dieser Anfangsszene und man fragt sich dann, ja, was ist denn in den 120 Jahren dazwischen? Weil halt auch überall 50er Jahre Autos rumfahren und die Musik ist auch aus den 50ern. Aber da haben sie wohl irgendwie so in den Spielen schon so einen Drive gemacht, dass der Style zwar 50er Jahre ist, aber die Technik irgendwie weiter fortgeschritten ist, habe ich mir angelesen. Ist das richtig, Peter?
Ja, genau, das siehst du richtig. Also die haben da ja auch, sie haben ja schon quasi dann auch Kernfusion entdeckt, ne? Cold Fusion, was ja auch eine Rolle spielt in der Serie und können auch zum Beispiel klonen. Lauter Dinge, die jetzt noch quasi, also gut, klonen, ja, Dolly das Schaf, aber ich sag mal jetzt Menschen klonen richtig und so weiter. Das gibt es da alles. Oder irgendwelche Syncs oder Synths, wie die heißen. Also wo man dann das Bewusstsein in einen anderen Körper pflanzen kann. Es ist technologisch sehr fortschrittlich. Also schon wie so Science Fiction eigentlich. bloß halt in einem ganz anderen Style. Und das ist halt erst verwirrend, bis man dann so ein bisschen dahinter kommt, dass es ja trotzdem funktionieren kann, auch wenn das mit dem Röhrenfernseher und so natürlich dann ja einfach fast schon ein bisschen zu skurril ist, um glaubwürdig zu sein. Aber das ist der Style, das ist das Flair von dieser Serie.
Ja, Style over Substance halt. Ich habe mich auch gefragt, wieso sie noch in Röhrenfernseher gucken, aber schon Kernfusion haben. Oder wie man mit diesen komischen Computerterminals, die aussehen wie aus den 50ern, überhaupt sowas wie einen Kernfusionsreaktor entwickeln konnte. Aber ja, sei ihnen gegönnt.
Genau, so ein Lochkartengerät, so ungefähr schaut es aus. Und dann können sie plötzlich die wildesten Sachen machen. Ja, genau, das stimmt schon.
Ja, und Philipp, wie hat sie dir gefallen?
Ich bin ja tatsächlich überhaupt kein Fan von der Postapokalypse. Tatsächlich war ich aber ganz gut unterhalten, wobei ich sagen muss, dass es gibt ja drei Haupthandlungsstränge um diese drei Figuren, die dann immer wieder mal zusammenkommen und wieder auseinander. Wobei tatsächlich mir eigentlich der Nebenhandlungsstrang um das Mysterium innerhalb des Walls, also innerhalb des Bunkers, wesentlich mehr zugesagt hat. Wobei ich aber auch zugeben muss, ich habe, die Hälfte von Fallout 3 gespielt, das war's. Sodass ich auch keine Ahnung hatte, was das Geheimnis ist. Ich konnte also wirklich mitfiebern. Und dann fand ich diesen Teil richtig gut. Also es gab keinen Story-Handlungsstrang, den ich schlecht fand, aber wirklich gut und wird mir in Erinnerung bleiben, ist eigentlich nur diese Suche nach dem Mysterium von den Vault 31, 32, 33 von diesem Schlaffi-Bruder.
Ja, also meine Lieblingsfigur ist eigentlich Maximus. Der erinnerte mich ein bisschen an einen Sturmtruppler aus Star Wars 7 bis 9. Da dieser Sturmtruppler, der dann zu den Rebellen überläuft, aus dem sie ja irgendwie so gar nichts gemacht haben. Und dieser Maximus, der gehört der Brotherhood of Steel an. Die haben so eine Art, so eine Metallrüstung, also keine richtigen Battlemechs. Die sind jetzt nicht so riesengroß, aber schon so, ne, dadurch, dass sie halt so Exoskelette quasi und Panzerung und sind dadurch halt super stark und laufen dann da wie so Tanks durch die Gegend. Und auf der einen Seite will er halt die fühlen sich halt auf wie Ritter und er will halt auch so sein wie sie, ist aber andererseits halt bereit, gewisse Sachen zu tun, um ein Ritter zu werden, die nicht so ritterlich sind. Und da sind die Figuren mal so ein bisschen grauer. Das ist generell so eine Tendenz, dass viele Figuren so eine Tendenz ins Graue haben. Es gibt nicht so richtig gut und böse, außer vielleicht jetzt die Lucy, die Hauptfigur, die halt als Naivling aus dem Vault rauskommt und erstmal in die Postapokalypse reingeschoben wird. Aber sie dient ja auch hauptsächlich als Identifikationsfigur für uns, die wir ja quasi auch die Postapokalypse nicht kennen. Ansonsten, mir hat die Serie auch gut gefallen. Ein paar Sachen müssen sie in Staffel 2, die ist schon angekündigt, müssen sie schon noch klären, weil da so ein paar Sachen erscheinen mir ja ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Hin und wieder sind da auch so kleine Logikmacken drin, da bin ich immer sehr empfindlich. Und was der Serie jetzt in meinem Ansehen ein bisschen geschadet hat, ist, dass ich gerade eine andere postapokalyptische Videospielverfilmung gucke, nämlich The Last of Us. Und die hat dann doch deutlich mehr Substanz und mehr Tiefgang und hat auch eine andere Stoßrichtung. Also da geht es jetzt nicht so um die locker flockige Unterhaltung am Abend, wenn man sich auf dem Sofa gammeln will, sondern wenn man wirklich mitfiebern möchte und tiefe Charaktere haben will. Das ist halt eine Frage der Zielgruppe, was man sucht. Aber ich fand, Fallout war eine runde Sache und auf jeden Fall eine der besseren Serien, die uns die Streamingdienste in letzter Zeit angeboten haben.
Jörg ist wirklich so ein Fantasy-Querdenker, weil jeder andere Rezensent auf der ganzen Welt hat irgendwie gesagt, dass Maximus der langweiligste Charakter ist und du findest ihn am besten. Und genau dafür habe ich dich in den Podcast geholt. Und wenn du eh schon dabei bist, du wolltest ja dem Peter so ein bisschen eine Frage-Schnellrunde um die Ohren hauen, also ist das jetzt die Gelegenheit.
Genau, Peter. Und zwar, es ging ja gerade um eine Serie und ich bin ja eigentlich eher der Filmgucker. Wie ist das denn bei dir? Guckst du lieber Filme oder Serien?
Ja, die Frage ist gut. Tatsächlich muss ich zugeben, es gibt da einen Übergang bei mir. Tatsächlich als Kind der alten Schule, Filme, werde ich immer mehr zum Seriengucker. So wie viele andere Leute wahrscheinlich auch. Also ich mag aber beides. Also ein guter Film, eine runde Sache in 90 Minuten oder 2 Stunden, finde ich genauso spannend wie eine gut gemachte Serie. Also wenn es gut gemacht ist, passt für mich beides. Man muss ja auch so sagen, dass Herr der Ringe mit der Länge der Filme zum Beispiel ja eigentlich auch schon, ja, also das alte Herr der Ringe, nicht das neue von Amazon, das war ja auch schon von der vom Umfang her eigentlich, man hätte es ja auch in 9 Teile aufsplitten können, ne? Dann wäre das so die erste Streaming-Serie gewesen, wenn man so will. Also ich bin unentschieden. Ich mag beides.
Und wie sieht's beim Lesen aus? Bist du da mehr bei Einzeltiteln oder auch lieber Mehrteiler?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich, wenn ich jetzt bei dem Beispiel von David Gemmell bleibe, der hat es irgendwie so gemacht, ja, der hat immer in der Welt den Roman spielen lassen. Es kamen die Figuren auch weiter. Es gab so eine große übergeordnete Story. Wahrscheinlich bin ich da eher bei mehrbändigen Sachen. Weil wenn man sich mal an die Figuren gewöhnt hat, würde man auch ein paar Abenteuer und Entwicklungen noch weiter mit ihnen gerne erleben. Es gibt aber auch wieder andererseits sehr gute Einzelromane. Also auch da kommt es wieder auf die Machart an. Ich würde aber sagen, bei Büchern tendiere ich tatsächlich eher zu mehrteiligen Reihen oder Franchises oder wie man immer das nennen möchte.
Ja, und das frage ich nicht ohne Grund, weil du bist ja am bekanntesten wahrscheinlich für die Feywind-Serie, die ja sehr erfolgreich ist und, korrigier mich, 8 Bände jetzt hat. Ja, hast aber auch diverse Einzelbände geschrieben. Was macht dir denn beim Schreiben mehr Spaß?
Also das ist auch wiederum eine gute Frage. Du stellst, also ich kann verstehen, warum der Philipp dich hier engagiert hat, um das Ganze, den Ganzen auf Herz und Nieren zu prüfen. Ich würde sagen, Einzelbände haben ihren Reiz für ein Nischenprodukt, sage ich mal. Wenn man sich ausprobieren möchte, wenn man was versuchen möchte, wo man schon im Vorfeld weiß, die Zielgruppe ist kleiner, es ist eher ein Spaßprojekt für den Autor selbst. Also ich hätte zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal, also mein Roman Blut und Feder, das ist so ein Historical Fantasy Ding, Germanien, Christianisierung, spezielle Zielgruppe, würde ich sagen. Da habe ich mir im Vorfeld nicht gedacht, Mensch, da machst du auch 8 Teile. Da war mir klar, das wird jetzt nicht das Publikum finden wie mein High-Fantasy-Werk Feywind. Also es sind auch solche Überlegungen natürlich dabei. Was mehr Spaß macht? Puh, gute Frage. Beim Einzelband, glaube ich, ist es leichter, also vom Anfang her zu wissen, was am Ende passieren wird, als bei einer 8-teiligen Serie. Wie bei Feywind, da musste ich mir schon den Kopf ein wenig zerbrechen oder ein wenig viel und meinem Kumpel immer spazieren gehen und sich, dass wir irgendwie da auf Linie bleiben, sozusagen.
Und was verkauft sich besser? Weil man hat ja normalerweise bei einer Serie immer von Band zu Band Verluste, also Leser, die dann halt sagen, der Band hat mir nicht gefallen oder ich lese erst in 5 Jahren weiter oder was auch immer. Und wenn man dann 8 Bände schreibt, dann stelle ich mir vor, bleiben von den 100%, die Teil 1 gesehen haben, vielleicht nicht so viele übrig, die bis Teil 8 dabei bleiben. Oder irre ich mich da?
Also das stimmt. Natürlich, da ist ein Weggang, ja. Also das, so ein Abrieb ist zu verspüren. Der ist bei Feywind okay, aber natürlich gibt es ihn. Manche, die werden sagen, ach, schon wieder ein halbes Jahr warten oder ein Jahr oder was auch immer. Oder ich warte jetzt nach 3 Teilen, bis er mal komplett fertig ist, weil er hat ja schon mal gesagt, nach 5 ist Schluss, dann waren es 6, dann 7 und es wurden 8 sozusagen. Dass die sagen, ich warte jetzt, bis der komplett durch ist, weil sonst schreibt er nachher noch 15 oder habe ich keinen Bock drauf, so ein Endlos-Ding, so wie Wheel of Time oder so. Von Robert Jordan damals, das er dann Sanderson zu Ende geschrieben hat, glaube ich. Also, da ist ein Weggang von Lesern, natürlich. Dennoch bin ich der Meinung, dass Serien mittlerweile oder so rein besser ziehen als Einzelbände. Also deswegen glaube ich, gerade in der Fantasy, also unter einer Trilogie geht da nichts.
Und warum glaubst du, ist das gerade in der Fantasy so oder in der Fantastik?
Weil ich glaube, das hängt mit dem, ja, den Anforderungen des Worldbuilding. Man muss ja schon, die Exposition muss ja schon ein bisschen ausführlicher sein, als wenn ich sage jetzt, der Krimi spielt in Berlin. Dann wissen die meisten schon so, okay, bisschen dreckig, Großstadt, Bahnhof, Zoo, keine Ahnung, Drogenszene. Dann hat man schon so ein bisschen so seine Vorurteile vielleicht. Und bei einer gut ausgearbeiteten Fantasy-Welt gibt es natürlich auch die gängigen Tropes, klar. Aber dennoch sind die alle doch wieder anders, wenn sie gut gemacht sind. Also ich glaube einfach, der Immersionsfaktor ist vielleicht das Entscheidende bei diesen Fantasy-Serien, dass der Leser oder die Leserinnen dann einfach, egal wer es liest, auf jeden Fall so eintauchen möchte und nicht nach einem Band schon wieder raus will. Es ist so wie einmal tief tauchen und jetzt, aber es ist jetzt fein vorbei, jetzt musst du wieder hoch. Die möchten dann eher da mal unten bleiben, glaube ich, eine Zeit lang.
Mhm. Und du hast gerade schon erwähnt, dass du mit deinem Kumpel immer Spaziergänge machst und an deinem Plot feilst. Bist du denn eher ein Plotter oder ein Discovery-Writer, wie man sagt? Heißt, du schreibst quasi drauf los oder so eine Mischung aus beidem, dass du sagst, du musst den Plot immer wieder nachtunen, weil, wie du gerade sagst, dann irgendwas nicht so läuft, wie du es dir vorstellst?
Ja, das ist eine gute Frage auch. Also ich hätte früher viel vehementer geantwortet, na, ich bin ganz klar der Plotter. Wenn ich jetzt so manche Schreibbücher lese oder auch mit Autoren, Kolleginnen rede, also da gibt es welche, die plotten viel krasser als ich, ja, mit so Wand, wie so in so einer Kripo, ne, so ein Schaubild, wo die Verdächtigen hängen und dann werden da Schnüre gespannt und Zettel hingeklebt. Sowas mache ich alles nicht. Also ich schreibe mir das vielleicht, ich kritzel mir das hin oder tippe mir das in ein Word-Dokument und das war's. Ich glaube, bei mir ist es so, das hat sich herauskristallisiert. Irgendwann nervt es dann auch, wenn ich dann zu detailliert plotten muss und es wird auch nicht gut. Also ich glaube, das Beste für mich, ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, ich habe die groben Wegpunkte, das Gerüst und ich kleide es beim Gehen quasi aus. Weil ich habe gemerkt, wenn ich das im Trockenen mache, dann kann ich nicht so detailliert plotten und es wird auch nicht wirklich gut, weil ich bin zu weit von der Szene weg. Ich kann mich dann gar nicht so in diese Szene denken, wie ich es müsste. Also um die Szene zu finalisieren und die Details, die kleinen Verwicklungen und Foreshadowings und die ganzen Sachen einzubauen, da muss ich direkt in der Szene drin sein und dann vielleicht nochmal wieder zurückspringen und was ändern, weil ich denke, oh, das ist aber besser, als wie ich es mir gedacht habe. Sonst wird es so wie über den Sprint nachdenken, bevor man ihn erledigt und ohne Aufwärmen und man ist noch gar nicht auf Puls und ab einem gewissen Punkt geht's dann nicht mehr, dass man dann noch genauer plottet. Da muss man in der Szene sein.
Aber du hast ja auch zwei Krimis geschrieben oder mindestens zwei. Da stelle ich mir vor, ohne Plot geht's doch nicht. Man muss doch schon wissen, wer der Mörder ist und warum er das getan hat und wer vielleicht der falsche Verdächtige ist und wer wem ein Alibi gibt. Oder kann man sich sowas spontan ausdenken?
Also ich würde fast sagen, ich habe sogar für Faywind, weil es 8 Bände sind, also da habe ich mehr geplottet als für die Krimis. Ich habe ja erst 2, es sollen 3 werden. Da weiß ich natürlich schon grob, es gibt auch noch eine übergeordnete Handlung mit der verschwundenen Frau des Kommissars. Also ich habe mir das dann schon natürlich aufgeschrieben, überlegt, die Verdächtigen. Ich bin dann schon relativ genau, was so Figuren angeht, aber die stehen dann alle so ein bisschen im Schatten. Die gibt es, aber die absolute Verwicklung, da reicht dann eine und das, die Nuancen und Feinheiten, die kann man dann auch in der Szene selbst manchmal erledigen. Oder man muss dann wieder was umstellen. Also das mache ich schon noch häufig. Ich merke auch, wenn ich nicht gut genug vorgearbeitet habe, dann wird das so ein Geschnetzel wirklich. Also wird so rumfiletiert und weggenommen und dazugefügt. Und ja, das ist so eine Gratwanderung tatsächlich. Und es kommt auch immer drauf an, also beim Krimi, ich habe schon den Verdächtigen natürlich. Ich überlege mir schon, warum ist das alles so passiert. Die kleinen Szenen des Zwischenmenschlichen, zwischen den Ermittlern und so weiter oder wo genau der Tote dann gefunden wird. Das habe ich schon, weil es die Fundorte in dem Krimi spielen eine wichtige Rolle, mehr verrate ich jetzt nicht. Da habe ich natürlich mir schon angeschaut, was da die historische Bewandtnis ist. Also das gehört schon dazu zu gewissen Dingen. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Man könnte wahrscheinlich einen Einzelroman, 300-400 Seiten, mit einer Idee und einem groben Abriss, wenn man die Erfahrung hat, schon schreiben. Einfach so Discovery-Writing-mäßig. Aber wenn sich das Ganze ausweiten soll, dann würde ich da an meine Grenzen stoßen mit spontanen Einfällen. Und das wird dann auch nicht mehr logisch sein.
Ja, gerade die Logik ist beim Krimi ja wichtig. Ja, wir beide kennen uns ja von Verlagen ursprünglich, beim Manticore Verlag und bei Prometheus waren wir mal.
Genau.
Und sind dann beide ins Self-Publishing gewechselt. Bist du eigentlich gern Self-Publisher? Also wenn es um das ganze Marketing und Cover und irgendwelche Instagram-Werbung und so weiter geht?
Ja, ich würde sagen, ich bin es mittlerweile. Am Anfang, als ich begann, da war der heilige Gral der Autorenvertrag oder irgendwie der Agenturvertrag oder was auch immer. Und man, das Self-Publishing hat so den Geruch des Ehrenrührigen gehabt. Ja, das kann ja jeder. Mittlerweile habe ich da meine Meinung zu geändert und ich wurde auch tatsächlich erst erfolgreich im Self-Publishing. Warum auch immer, ich kann es gar nicht so genau beantworten. Ich habe mit Verlagen zusammengearbeitet, wie du ja auch, Jörg, und die Erfahrungen waren jetzt nicht allesamt schlecht oder so. Aber ich habe gemerkt, im Self-Publishing, da ist irgendwie mehr, da geht mehr bei mir. Also warum auch immer, ich kann ja mit den Covern mitreden, ja, ich zahle sie ja auch. Na, da hat keiner, also wenn ich denen das Geld gebe und sage, du machst jetzt nochmal, dann, ja, denke ich mal, habe ich das Recht, dass er es dann nochmal macht, wenn ich ihn dafür bezahle. Und Verlage haben limitiertes Budget, gerade kleinere machen dann auch nicht mehr Werbung als man selbst. Deswegen habe ich das Self-Publishing, den Schritt, nie bereut. Und es gefällt mir tatsächlich, was ich früher gehasst habe, auf Conventions, Messen und so weiter rumzutingeln, meine Bücher feil zu bieten, ganz ohne Verlag, weil ich dann quasi auch noch gleich der Verkäufer, der Manager, so die One-Man-Show bin. Und irgendwie finde ich das okay, weil es hängt halt viel an mir. Und wenn ich scheiter, liegt's an mir. Und wenn ich Erfolg habe, dann liegt's an mir, sage ich mal. Oder natürlich an den Leserinnen und Lesern, die sich dann dafür entscheiden. Aber das reizt mich tatsächlich. Und ich bin auch der Meinung, dass manche Self-Publisher, gerade weil sie gezwungen sind, wenn sie erfolgreich sein sollen oder wollen, in verschiedenen Bereichen besser zu werden. Nicht nur, was das Schreiben betrifft, wie Klappentexte funktionieren, was der Markt gerade an Covern zeigt. Da gibt es ganz viele Dinge, die bei Verlagen natürlich auch Leute wissen sollten, aber manche vielleicht Verlagsautoren gar nicht mal so auf dem Radar haben. Aber das ist jetzt natürlich nur vielleicht eine Mutmaßung von mir, ohne dass ich da irgendwas wüsste drüber. Man muss sich um alles kümmern, was manchmal nervt, aber viel öfter auch eigentlich ganz cool ist.
Ja, so finde ich das meistens auch, wobei Klappentexte mich immer noch sehr anstrengend. Also meine ersten Versuche werden mir jedes Mal zerpflückt, weil ich wieder viel zu viel reingeschrieben habe.
Das kenne ich.
Ja, ja, man meint ja mal, alles unterbringen zu müssen und dann wundert man sich, dass man eine Dreiviertelseite hat.
Genau, genau. Der Roman vor dem Roman.
Ja, du hast ja schon im Nebensatz erwähnt, dass du auch ab und zu mal Ratgeber liest und ich habe letztens noch einen gelesen und da komme ich jetzt auf meine Medienschau mit dem Spurenfinder zurück, wo drin stand, dass der Autor sich eine Marke aufbauen soll, die für was Bestimmtes steht. Und ja, bei meiner Medienschau konnte man ja sehen, was dazu führt, wenn die Leser eine gewisse Markenerwartung an Marc-Uwe Kling haben und dann ein Kinderbuch bekommen, obwohl sie keins erwartet haben. Ja, und bei dir ist ja auch du bist ja doch in vielen Genres unterwegs, immer unter deinem Klarnamen. Bereust du das im Nachhinein? Hättest du im Nachhinein vielleicht doch einen Pseudonym für deine Krimis genommen oder siehst du das ganz anders als dieser Schreibratgeber?
Also im Nachhinein weiß ich es nicht. Also der Krimi lief dafür, dass ich noch nie einen Krimi vorher verfasst hatte und im Krimi-Bereich nicht unterwegs war, erstaunlich gut. Er wurde dann auch bei Bayern 1 von Ulla Müllers Buchtipps im Radio sogar beworben und vorgestellt, ein 3-Minuten-Clip, und das war natürlich cool. Habe ich mich sehr gefreut und geehrt gefühlt. Also, ob es mir geschadet, also ich glaube nicht, dass es mir geschadet hat, dass ich jetzt mal in den Krimi gewechselt bin. Also ich meine, ich glaube nicht, dass ich mich jetzt da vertue, aber Markus Heitz hat ja auch so Wanderungen in andere Genres versucht oder macht sie immer noch auch. Ich glaube, hat auch mal so Thriller sich dran versucht. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich mir jetzt ein Pseudonym zulegen würde und da komplett von Null anfange, ob ich dann erfolgreicher wäre oder als ich es jetzt bin. Also wenn ich jetzt, natürlich hängt Fantasy und Krimi nicht zusammen, aber in beiden Bereichen, ja, da fließt mal Blut, da wird's mal härter, da geht's um einiges, da geht's um Verrat und Intrigen und Gier und Eifersucht und alles, was auch, also da sind die Tropes gar nicht mal so weit voneinander entfernt. Wenn ich jetzt natürlich im Romantasy oder Romance plötzlich mir denke, jetzt schreibst du mal sowas, dann ist es wirklich so weit entfernt von dem, was ich jetzt schreibe, weil es dreht sich bei mir nie nur um eine Liebesgeschichte. Also die ist meistens ein Subplot, würde ich jetzt mal sagen. Dann würde ich wahrscheinlich doch ein Pseudonym wählen. Jetzt schreibe ich momentan an einem Tech-Thriller und über eine künstliche Intelligenz und bin da schon ziemlich weit und der fixt mich wirklich total an. Und ich merke auch, dass ich so einen gewissen Genrewechsel manchmal brauche, weil es einfach die Spannung aufrechterhält, man sich woanders auszutoben. Ich glaube, den werde ich auch nicht unter Pseudonym rausbringen, weil ich denke mir, hey, ich habe einen Krimi mit Thriller-Elementen. Jetzt ist es ein Tech-Thriller mit so Science-Fiction, ein bisschen 20 Minutes into the Future. Ich glaube, ich werde es wieder unter Peter Hohmann raushauen. Und warum sollte ich es jetzt da noch ändern? Ich glaube, es ist, also ich will nicht sagen, es ist zu spät, aber es ist trotzdem auch hart und es geht zur Sache, es ist actionreich, so wie man das jetzt, sage ich mal, ein bisschen vielleicht gewohnt ist von mir. Deswegen lasse ich es unter meinem Klarnamen.
Ja, ich mache es ja auch so und ich denke auch, es kann funktionieren und jeder soll es machen, wie er es für richtig hält. Aber eins der Genres, in denen du unterwegs war, ist ja unser heutiges Hauptthema, nämlich Alternate History. Und da holen wir den Philipp jetzt wieder ins Boot.
Ganz genau, denn der Peter Hohmann wird ja vermutlich irgendwann noch sehr viel berühmter, weil er verfilmt wird, aber da kommen wir gleich zu. Denn er ist unser heutiger Experte für alternative Geschichte. Und da frage ich doch einfach mal, was ist das denn?
Es gibt ja zwei Bereiche, sage ich mal. Also wenn man jetzt so, die ja ein bisschen sich vermischen und zusammenhängen. Also einmal wirklich die ganz klassische Alternate History. Da würde jetzt Fallout zum Beispiel drunter fallen. Oder wenn man es jetzt so unter Historical Fantasy nehmen würde, das gibt es ja auch, aber der Hauptunterschied ist da quasi, bei Alternate History wird wie bei Fallout, da wird ab einer gewissen Zeit eine komplett andere Zukunft erzählt, eine komplett andere Zeitlinie, wo sich die Dinge dann wirklich ganz anders entwickeln. Und in Historical Fantasy oder da werden echte Begebenheiten mit Magie, Werwölfen, was auch immer, ausgeschmückt, aber so, dass das Ganze noch im Korsett dessen, was sich wirklich ereignet hat, noch reinpasst, würde ich jetzt mal behaupten. Und ob ich da jetzt Experte bin dafür, ja, vielleicht. Ich habe Historical Fantasy geschrieben mit Blut und Feder zum Beispiel, das stimmt. Und mit Operation Thule, Alternate History, Historical, ja, schwierig, das so genau einzugrenzen, ehrlich gesagt.
Was sind denn so die Merkmale? Wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich lese irgendein historisches Buch und es gibt eine Liebesgeschichte und die Figuren sind aber gar nicht, die gab es gar nicht vor 300 Jahren. Ist es auch schon Alternate History oder muss der Zeitverlauf wirklich ganz krass anders sein?
Da würde ich schon sagen, dass der ziemlich krass anders sein muss. Also zum Beispiel, eines der bekanntesten Beispiele für Alternate History ist wahrscheinlich Fatherland von Robert Harris. 1992, glaube ich, kam das schon raus. Ich weiß nicht, ob es der erste Vertreter war von diesem Genre, aber das war ein sehr erfolgreiches Buch. Vielleicht kennt ihr das auch. Wurde auch verfilmt, glaube ich, mit Rutger Hauer, der von Blade Runner. Aber nicht, dass ich jetzt, ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich werde es mal nachprüfen oder nachprüfen lassen. Das war sehr bekannt und das ist Alternate History. Ja, Deutschland hat den Krieg gewonnen und dann spielt es halt in Berlin, glaube ich, kurz vor Hitlers 70. oder so Geburtstag oder 80. Ich weiß es nicht mehr genau. Und das ist Alternate History. Und wenn dann zwei zusätzliche Charaktere oder Figuren dazukommen, da ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Michael Crichton Timeline, der wurde auch verfilmt, ist jetzt nicht so grandios, der Film. Das wäre, würde ich sagen, noch Historical Fantasy, ja. Da wird quasi die Realität mit der Vergangenheit vermischt und Leute wandern in die Vergangenheit und bewirken dort was. Aber die geschichtlichen Ereignisse ändern sich dadurch nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob das Beispiel jemandem was sagt, Timeline. Jörg kennt ihn wahrscheinlich.
Doch, doch, das ist der, wo die so historische Archäologen irgendwie bei so einem Turm und dann in der Ritterzeit landen, ne?
Ganz genau. Und da würde ich sagen, das ist Historical Fantasy, noch keine Alternate History, weil es bleibt ja in dem, was passiert, ne? Franzosen gegen Engländer und so weiter. Aber es wird eben vermischt mit Zeitreise und das ist alles noch, würde ich sagen, Historical Fantasy tatsächlich.
Dann bist du ja auch in der Fantastik-Szene unterwegs und warum müssen wir in der Fantastikszene solche Was-wäre-wenn-Szenarien denn eigentlich, warum müssen wir da immer übertreiben? Also ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Es gibt ja auch so Was-wäre-wenn-Szenarien zum Beispiel beim Cosim, aber da ist es immer so low-level gefühlt zumindest. Was wäre, wenn der Panzer jetzt links statt rechts rumgefahren wäre? Wie hätte das den Verlauf der Schlacht geändert? Aber wenn du jetzt in der Fantastikszene bist, Rollenspiel beispielsweise, aber nicht nur, da reicht es irgendwie nie zu fragen, was wäre, wenn die Sowjetunion den Kalten Krieg gewonnen hätte oder wenn Napoleon bereits Luftschiffe gehabt hätte. Nein, es muss gleich maximal sein. Also beispielsweise, was wäre, wenn die Sowjetunion mit dem Teufel oder Xule im Bunde gewesen wäre oder wenn Napoleon schon Laserwaffen und Zombie-Nashörner gehabt hätte. Also warum müssen wir immer übertreiben? Was ist der Reiz dieser Übertreibung?
Erinnert mich an ein Lied, was ich vor kurzem gehört habe von Angus Mac6. Laser Shooting Dinosaur heißt es. Ist aber ganz witzig. Ich weiß nicht, die Übertreibungen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Hollywood schuld ist oder so, aber ich sehe da auch zunehmend diesen Übertreibungs-Special-Effekt-Wahn bei diesen Superhelden-Serien bei vielen, wo ich mir nur denke, mein Gott, ey, konzentriert euch doch mal wieder auf die Story. Und es ist, was hat der Jörg vorhin gesagt hat, Style over Substance. Da denke ich mir so, meine Güte. Und vielleicht fühlt man sich dann befleißigt, wenn man selber sowas erstellt. Dann sieht man die ganzen cineastischen Feuerwerke oder die ganzen, oh, die haben noch eins draufgesetzt und noch eins draufgesetzt. Ja, wenn ich jetzt nur schreibe, was wäre, wenn Russland als Sieger aus dem Kalten Krieg hervorgegangen wäre? Das interessiert doch keine alte Sau mehr. Mich würde es mehr interessieren als Zombie-Nashörner. Aber vielleicht ist das so der Zeitgeist, alles noch immer eins draufzusetzen. Schlimmstes Beispiel, Fluch der Karibik, ja, ein wunderbarer erster Film. Und dann wurde es einfach nur mit jedem fortschreitenden Teil, haben sie eins draufgesetzt und ist alles zum Schlechten einfach nur, ja, zumindest für mich persönlich, in den Abgrund gezogen, kann man schon fast sagen. Eines der am meisten gegen die Wand gefahrenen Franchises ever, würde ich fast behaupten.
Und bleiben wir mal bei der Fantastikszene, auch beim Rollenspiel natürlich. Warum gibt's denn gefühlt immer so große Überschneidungen mit dem Pulp-Genre? Oder denke ich das bloß und es ist gar nicht so? Weil beispielsweise, wenn ich mir entsprechende Alternate History Rollenspiele angucke oder noch besser, wenn ich mir franco-belgische Comics angucke, das ist immer übelst pulpig mit super tollen, muskulösen, MG-schießenden Helden und großbusigen, halbnackten Frauen, die gerettet werden müssen. Das ist nie irgendwie, in Anführungszeichen, realistisch oder Realismus gibt es im Rollenspiel nicht, glaubwürdig. Es ist immer drüber, immer palpig. Es muss immer noch eine Schippe mehr draufgelegt werden. Ist es wirklich so oder kenne ich nur die falschen Rollenspiele und die falschen Comics?
Tja, also jetzt bin ich natürlich im Comic- und Rollenspiel-Segment schon, also ich kenne mich ein bisschen aus, aber bei weitem nicht so wie du. Ich sehe bloß dieses, also das Palpige war ja schon immer, also das war ja schon immer stark, finde ich. Also nicht nur jetzt in letzter Zeit, ich glaube dem Pulp, also wenn man sich irgendwelche alten Manowar-Cover anschaut, oder auch, also da sind ja immer diese muskelbepackten Typen schon drauf gewesen. Und selbst der Pulp hat ja, glaube ich, also selbst Asimov und wer war das? Asimov, Chandler, ich weiß es nicht genau. Die hatten alle eine Pulp-Historie, einen Pulp-Hintergrund, wo sie klein waren und angefangen haben. Und dann wurden sie erst groß. Also ich finde, der Pulp hat seine Berechtigung und er macht auch irgendwie, glaube ich, weil er Spaß macht, so zu übertreiben, weil es einfach so over the top ist, dass man sich einfach unterhalten fühlt, wenn man sowas sieht oder liest. Man möchte es so überspitzt haben, dass man lachen und sich amüsieren kann und vergnügt mit Popcorn in der Hand sitzt und man will es vielleicht gar nicht so ernst haben. Vielleicht ist das ein Grund, vielleicht, weil es momentan eh schon vieles so ernst ist. Eskapismus, keine Ahnung.
Wie fügen sich in das Gesamtbild denn Zukunftsvisionen ein, welche auf historischen Epochen basieren? Beispielsweise, wir hatten ja gerade Fallout, das ja in den 50ern stecken geblieben ist. Oder vielleicht mal ein bisschen weiter gedacht, wann ist es denn noch Alternate History in die Zukunft gedacht und wann ist es richtig ganz normale, in Anführungszeichen, Science Fiction?
Ja, das ist, also ich glaube, Science Fiction ist ja wirklich dann wenn es dann so ein bisschen, also für mich ist Science Fiction tatsächlich immer, also das ist natürlich nur meine Definition, wenn es so ein bisschen in den Weltraum geht und von der Erde weg, ja, das ist für mich dann so eher die Region Science Fiction. Und alles, was auf der Erde natürlich passiert, könnte man, ich würde mal sagen, wenn es die Zukunft ist, die sich jetzt abzeichnet, ja, mit den iPhones und alles wird kleiner und hochtechnisiert und Schiebetüren und Flugtaxis und alles ist edel und abgerundet und schnieg und nicht kantig und eckig, sondern die Zukunft, dann würde ich sagen, das geht in die Science Fiction. Und wenn es dann mit diesem, so wie Hellboy, auch so steampunkig und mit diesen Röhrenfernsehern von Fallout daherkommt, also wenn die Epochen gar nicht mehr zusammenpassen, dann würde ich sagen, das ist eher Alternate History als Science Fiction.
Um mal bei einem von deinen bekannten Werken zu bleiben. Nun sind wir uns ja alle einig, dass Nazis scheiße sind, aber trotzdem sind so Nazi-Alternativgeschichten unglaublich populär. Im Streaming war The Man in the High Castle mega erfolgreich. Bei den Videospielen lieben ja alle die Wolfenstein-Shooter. Und ich selbst beispielsweise kann mich sehr für das Dust 1947 Tabletop und das Achtung Zulu-Rollenspiel sowie zahllose franco-belgische Comics begeistern. Warum ist das so? Warum wird ausgerechnet dieses Thema so heiß gehandelt bei Alternate History?
Ja, ich glaube, weil einfach die Nazis noch so nah an uns dran sind, an unserer Generation, weil es so viele Zeitzeugen gab, die auch aufgezeichnet wurden. Natürlich, jetzt leben kaum mehr welche Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg und so, es werden immer weniger oder Überlebende des Holocaust. Aber wir haben viele Dokumentationen und wir können uns dann, ich glaube, es war so übertrieben krass, dieser ganze Kult, diese schwarzen Uniformen, dieses personifizierte Böse, kann man durch die Nazis, glaube ich, so gut darstellen wie durch nichts anderes. Also allein in den Indiana Jones Filmen, bis auf den Zweier, oder, müssen ja immer die Nazis als Bösewichte herhalten und in unzähligen anderen Verfilmungen und auch popkulturellen Werken auch. Und ich glaube, die Faszination des Urbösen und diesem ganzen Wahn, der dahinter steckte, diese Glorifizierung, das, glaube ich, fixt die Leute an, auch wenn es natürlich nicht toll war. Es hat den Reiz des verbotenen Bösen. Ich glaube, deswegen ist es weiterhin so populär und wird es auch bleiben.
Das ist ja nun eine gute Überleitung zu deinem Roman, der auch aktuell verfilmt wird. Erzähl doch mal ein bisschen was zu Operation Thule.
Ja, also Operation Thule, das ist quasi, ja, Alternate History ist es nicht, weil es ändert sich im Endeffekt nichts. Ich will jetzt aber nicht zu viel spoilern. Es ist wahrscheinlich Historical Fantasy mit, also es ist ein wilder Genre-Mix. Es war so, ich bin ja Indiana Jones-Fan. Und ich habe mir gedacht, schreib doch mal Indiana Jones aus Sicht der Deutschen. Und nicht immer aus Sicht der Amerikaner und Briten oder was auch immer, sondern die Deutschen waren ja auch, also was ja da in den Indiana Jones Filmen gezeigt wird, dass die so Artefaktjäger und dem Okkulten zugetan waren. Es war ja bei Himmler, Wewelsburg, Schwarze Sonne und so weiter eine ganz, also voll verankert in deren Ethos sozusagen, kann man sagen. Die waren alle voll verrückt nach diesem okkulten Zeug. Und da habe ich mir gedacht, wenn eine Sondereinheit eben auf die Jagd geschickt wird, sowas zu finden, aber dass eben ganz normale Männer auch dabei sind und nicht nur diese Die-Hard-Nazis, wie immer in den anderen Filmen gezeigt, ja, in ausländischen Produktionen, da ist natürlich jeder Deutsche und jeder Nazi ultra böse. Und ich habe versucht, das dann so zu schreiben, dass es am Anfang auch inspiriert von Quentin Tarantino From Dusk Till Dawn. Das war auch so eine Inspiration für das Buch, weil ich mir gedacht habe, ich fand das so cool, dass aus einem Road-Movie plötzlich in einem Fingerschnippen ein ganz anderer, so ein Pulp-Film wird, ja, mit Vampiren in einem Diners und so, also völlig abgefahren. Und ich habe versucht, das auch in diesem Roman, also Indiana Jones-Vibes, ein bisschen düsterer vielleicht, und dieses Quentin Tarantino From Dusk Till Dawn-Erlebnis, oh krass, jetzt wird's ganz anders, zu verbinden. Und das war so die Inspiration für das Buch. Zweiter Weltkrieg, Aussicht der Deutschen, Artefaktjagd und Quentin Tarantino-Vibes. Genau.
Wie hast du es denn dann geschafft, dass das Ganze jetzt verfilmt wird? Also beispielsweise, der Jörg schreibt ja auch echt gute Bücher, aber bei ihm hat noch kein Netflix und kein Amazon angeklopft und hat gesagt, lass uns doch mal irgendwas verfilmen von dir.
Ja, also das war natürlich, da kam ich wie die Jungfrau zum Kind, ja. Also ich hatte plötzlich mal auf Facebook eine Nachricht vom Patrick Sass, einem Schauspieler, und er hat gesagt, hey, bin der Patrick, so ein Einzeiler. Hättest du Bock, dass wir deinen Roman Operation Thule verfilmen, ne? Da habe ich erstmal gegoogelt, Patrick Sass, und dann gibt's wirklich, und was ist das? Und dann haben wir telefoniert. Und dann kam noch der Mike Giesler, der das Drehbuch jetzt geschrieben hat, und dann ging es erst darum, einen Film zu machen, ja? Also ein einziges 2-Stunden-Ding. Und bis das dann sich jetzt so weit geändert hat, dass jetzt aus einem Drehbuch, dann wurde alles über den Haufen geworfen, 8 Drehbücher geworden sind für eine Streaming-Serie. Und jetzt liegt das Skript gerade bei Produzenten. Und jetzt ist gerade so, kann man sagen, die heiße Phase. Weil die heiße Phase heißt immer, jetzt geht's um die Produktionskosten und um das Geld, ne? Und darum geht's ja dann am Schluss immer, wie viel man dann da investieren will. Aber es war natürlich schon absolut überraschend, da gefragt zu werden, zumal dieser Roman, also der hat seine absoluten Fans und viele finden es voll spannend und sagen auch auf Buchconventions und oh, das schaut noch was aus, das könnte mich interessieren. Ah ja, krass, ja, das kenne ich auch noch nicht. Und andere auch bei Amazon, ja, die zerreißen das voll, ja, was für ein Scheiß. Also wie kann man denn Zweiter Weltkrieg und so nordische Mythologie mit Göttern und Ding und ich will nicht zu viel spoilern, ja, zusammenführen, also ein hanebüchener Unsinn, also die schlimmsten Verrisse habe ich kassiert. Es ist auch wirklich mein am schlechtesten bewertetes Buch, aber wahrscheinlich braucht jeder Autor und jede Autorin mal so ein Buch, was mal so richtig durch die Mangel gedreht wird, was die einen lieben und die anderen hassen. Und das habe ich zumindest mit dem Ding definitiv erreicht.
Beim Trailer durftest du ja sogar mitspielen und dir auf die Nase geben lassen. Wie ist das denn zustande gekommen?
Ja, die haben mich gefragt, sie brauchen für die Boxszene, die es auch im Buch wirklich gibt, sie bräuchten noch jemanden, die haben für den Trailer natürlich, also da haben die sich viele Freundschaftsdienste eingeholt, irgendwelche, also so, es gibt da so Reenactment-Gruppen, die ja auch in irgendwelchen Festivals auftreten mit ihren Uniformen und die haben da sehr drauf geachtet, auf historische Akkuratesse, also dass die Litzen und die Uniformen und die Spaten und die Kisten und alles wirklich original ist und authentisch. Und ja, dann wurde ich eben vom Mike gefragt, ne, wir haben immer telefoniert und fanden uns dann sympathisch und gesagt, Mensch, du bist doch so ein bisschen großer, bulliger Typ, magst du die Boxszene spielen? Und da habe ich gesagt, du, also wenn ich bei dem Dreh da mal zuschauen dürfte, da sagt, na klar, ich war also immer nur stiller Beobachter, war sehr spannend, bei sowas dabei zu sein. Ja, also 2 Tage habe ich mir das Ganze angeschaut, war echt cool. Und dann haben wir eben diese Szene gedreht, wo mir der Patrick quasi eine verpasst. Ja, der Patrick Sass spielt den Helden und der böse große Boxer, der bin ich, und der schlägt dann vorbei und dann kriegt er eine ab. Und es ist witzig, wir haben das schon so gedreht, dass ich wirklich eine abbekommen habe. Also der Schlag war nicht irgendwie vorbeigezogen, sondern der trifft mich wirklich. Natürlich nicht voll durchgezogen. Aber ich war in meinem früheren Leben ja Sportlehrer und war mal Ringer. Das heißt, so hinfallen einigermaßen habe ich geschafft, ohne mir größere Verletzungen zuzuziehen. War natürlich sehr lustig. Wir mussten das aus verschiedenen Winkeln und ich glaube, ich musste mir 8 oder 9 Mal eine kleben lassen, möglichst gleich und möglichst gleich fallen. Also mein Kiefer habe ich schon ein bisschen gemerkt. Also Schauspielerei ist kein Zuckerschlecken, ne?
Und so als Autor interessiert mich jetzt noch, wenn jetzt jemand anders das Drehbuch schreibt, kriegst du dann da so Eifersuchtsprobleme, so, oh, was macht der aus meinem Skript? Und nee, die Figur, die ist doch so und so gedacht. Oder habt ihr euch da stark abgesprochen? Oder sagst du, der soll sein Ding machen? Das ist was ganz anderes. Das steht nur der Operation Thule drauf. Wenn die das jetzt anpassen, ist das deren Ding.
Also da bin ich tatsächlich in der Hinsicht, was meine Bücher betrifft, also sehr unemotional. Also ich habe dann keine so einen Kunstschockzustand, dass ich sage, mein Gott, diese Szene, das war die wichtigste im ganzen Buch und die ist nicht drin. Und also da bin ich echt völlig entspannt. Also der hat auch viel umgeschrieben, raus, was rein. Jetzt für die 8 Bände, also 8-teiliges Drehbuch, haben wir natürlich auch die Vorgeschichte der Figuren näher durchleuchtet und auch die Vorgeschichte des Ganzen, warum sie da auf diese Mission gehen, haben wir uns was überlegt. Also noch zusätzlich der Mike und ich. Das Coole ist, ich war mit Mike, also Drehbuchautor und Regisseur von dem Trailer und auch später dann von der Serie, hoffentlich, wenn es alles klappt, drückt uns die Daumen. Dann, wir haben da wirklich sehr toll harmoniert und er hat mir immer seine Vorschläge geschickt. Wir haben telefoniert und uns überlegt, wie kriegen wir das jetzt logisch hin, wenn wir das noch dazu nehmen. Und das war wirklich ein Hin und Her. Er hat das dann geschrieben, hat es mir dann geschickt. Ich habe dann meinen Senf dazugegeben. Wenn ich den Dialog mal gestrafft habe oder was auch immer, und dann hat er gesagt, hey, das ist gut, das gefällt mir so besser. Oder er hat dann was gemacht, wo ich mir auch gedacht habe, hey, das ist eine bessere Idee, als ich im Roman hatte. Das ist ja echt cool. Also das war ein sehr harmonisches Miteinander und ein sehr harmonischer Austausch. Und das macht mir tatsächlich gar nichts aus. Wirklich nichts.
Wie wäre das denn rechtlich? Man liest ja dann immer mal wieder irgendwie auf Filmseiten, dass irgendwelche Buchverfilmungen so weit sich abgewandt haben vom Ausgangsmaterial, dass die AutorInnen sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Was wäre denn jetzt, wenn die plötzlich sagen, die ProduzentInnen, hey, rosa Einhörner, das fehlt uns noch. Könntest du jetzt ein komplettes Veto einlegen oder hast du alle Rechte quasi verschachert und bist jetzt quasi ein Opfer deines Vertrages, den du unterschrieben hast?
Ah, also das Gute ist, ich habe nur einen Abtretungsvertrag, glaube ich, Optionsvertrag, glaube ich, heißt, ach Gott, mit Verträgen, ich sag's euch. Aber das ist ganz, darum geht's, also es geht nur darum, dass mein Roman als Vorlage für ein Drehbuch verwendet werden darf. Also erst, wenn eine Produktionsfirma wirklich sagt, so, wir machen das jetzt, dann geht's um den Produktionsvertrag, genau. Und wenn ich den dann unterschrieben habe, ja, dann weiß ich nicht, ob ich dann meine Seele an den Teufel verkauft habe, ich hoffe nicht. Ich könnte jetzt noch immer sagen, ach nee, wisst ihr was, jetzt gebe ich euch die Rechte doch nicht. Ich wäre natürlich schön blöd, würde ich nicht machen, auch nachdem das alles so gut gelaufen ist und auch Spaß gemacht hat. Also wenn die jetzt rosa Einhörner reinpacken würden, was sie nicht tun werden, kann ich da was gegen sagen? Ja, dann könnte ich sagen, dann kriegt er die Rechte an dem Buch nicht. Dann müsst ihr euch was Eigenes überlegen oder dann müssten sie alles komplett ummodeln und dann könnte man immer vielleicht noch sagen, hey, ist trotzdem von meinem Roman plagiatiert. Also hätte ich da Mitspracherecht. Also da ich so eng mit dem Ganzen dabei war, bin ich auch mit allem, wie es gelaufen ist, total zufrieden und war mit den Änderungen. Es wird nichts hinter meinem Rücken gemacht und plötzlich das halbe Buch umgeschrieben. Also das ist gar nicht passiert. Ich glaube, ich will mich jetzt nicht mit J.K. Rowling vergleichen, aber ich glaube, J.K. Rowling bei der Verfilmung ihrer Bücher hat auch total mitgewirkt und war immer dabei. So habe ich das, glaube ich, gelesen mal. Und so ähnlich war das jetzt, also natürlich sind es von der Größenordnung keine Vergleiche, aber ich hatte immer Mitsprache und ich wollte auch immer Mitsprache haben, weil ich Filme ja sehr interessant finde und ein leidenschaftlicher auch so Serien- und Filmisch-Gucker bin und das toll finde, genau wie der Jörg, also der macht das natürlich noch viel krasser und rezensiert die auch alle und so. Ich bin mal gespannt, wenn eine Operation Thule, wenn es wirklich kommen. Also ich sag mal so, wenn es wirklich kommt, dann wäre ich so glücklich, dass der Jörg es auch komplett zerreißen dürfte.
Ein großer Unterschied zwischen dir und J.K. Rowling ist außerdem noch, du bist nicht so scheiße wie sie.
Also, ja, danke. Ja, ich weiß schon, auf was du anspielst, aber ich sehe das Ganze tatsächlich sehr entspannt und jeder darf so machen, wie er mag. Und wenn das Projekt tatsächlich verfilmt würde, dann wäre ich echt allein schon, weil es geschehen würde, glücklich, ne? Und man darf auch nicht davon ausgehen, dass man jetzt da als der ursprüngliche Romanautor dann 10 Jahre auf den Bahamas gesichert hätte. Also das ist leider nicht der Fall. Also es steht schon erstmal wirklich der Gedanke im Vordergrund, dass dieses Kunstprojekt, wenn ich es mal so, dieses palpige Kunstprojekt wirklich realisiert wird. Das wäre toll.
Und bei Fallout sieht man ja gerade, da werden ja jetzt auch die älteren Titel wieder bei Steam hoch und runter gespielt und stürmen die Charts. Hast du was in petto? Operation Thule 2 oder Operation irgendwas anderes? Für den Fall, dass es klappt.
Ja, genau. Also es ist immer natürlich ein Ausblick in die Zukunft. Das darf man nicht vergessen, bei aller Euphorie, bei allem, was schon an Arbeit und auch in diesem Trailer, der gerade, glaube ich, überarbeitet wird, die Tonspuren, das, glaube ich, wird noch CGI hinzugefügt. Deswegen ist der gerade auf YouTube, glaube ich, nicht verfügbar. Der wird wieder neu hochgeladen, soweit ich das jetzt im Blick habe. Aber egal, wir haben uns darüber unterhalten, was wäre, wenn es tatsächlich verfilmt werden würde und dann noch so gut ankäme, dass jemand sagt, na, wie schaut das denn mit Staffel 2 aus? Und dann haben wir uns tatsächlich was überlegt, was ziemlich cool ist, glaube ich. Und das würde dann tatsächlich so ein bisschen in Alternate History tatsächlich gehen. Aber mehr verrate ich da jetzt nicht. Also das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Fortsetzung, eine coole Fortsetzung. Aber jetzt, mein Dad sagte immer, das Fell des Bären nicht zerteilen, bevor man ihn erlegt hat. Und in dieser Phase befinden wir uns gerade. Also noch ist nichts geschehen, kann man fast sagen. Der entscheidende grüne Haken fehlt noch.
Dann kommen wir vielleicht mal zum Tipps- und Tricks-Teil. Angenommen, ich möchte jetzt vielleicht ein Alternate History Rollenspiel schreiben oder ein bisschen kleiner, ich will ein Abenteuer schreiben. Wie gehe ich denn davor? Wie denke ich mir denn eine gute Alternate History aus? Gibt es da vielleicht Do's und Don'ts oder irgendwelche Fallstricke, wo sich jeder Mensch, der das macht, verheddert, wenn er nicht von dir die Tipps bekommen hat?
Ich weiß nicht, ob ich da der absolute Tippgeber überhaupt sein kann, weil ich habe mich auf dieses Second World War da eingeschossen, weil ich mich da jetzt, sage ich mal, auch besser auskenne als bei manchen anderen Sachen. Mein Daddy hatte da viele Bücher und ich fand es immer interessant und mein Opa war auch Soldat im Krieg und hat mir dann immer erzählt, natürlich, ich war dann ganz als kleiner Junge ja ganz fasziniert, bis man dann später einem gewahr wurde, was wirklich los war, ne? Also, wenn man das machen möchte, man muss sich, glaube ich, schon, also eher was mache ich nicht, als was mache ich. Also man muss, glaube ich, viel wichtiger ist, gewisse Dinge auszuschließen, damit man sich nicht komplett verheddert, ne? Also wie die Zombie-Nashörner oder was auch immer. Ich würde mal sagen, gerade im Moment würde ich tatsächlich so auf Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Alternate History gehen, weil das ist weiterhin ein sehr starkes Segment. Auch bei Amazon im Self-Publishing-Bereich, da tut sich einiges. Also gerade diese Alternate History-Sachen in dem Bereich gehen. Wenn welche gehen, dann gehen die. Andere Sachen wie, ich sage jetzt mal, Französische Revolution, 30-jähriger Krieg, das gibt's auch. Zum Beispiel hat Greg Walters, auch ein erfolgreicher Fantasy-Autor, irgendwie eine Saga, so eine Historical Fantasy-Saga im 30-jährigen Krieg angesetzt und so. Das lief super. Man kann nie sagen, dass was nicht klappt. Aber man muss sich, glaube ich, entscheiden, was ziehe ich durch oder welche Epoche mache ich nicht oder ja, was ist mir wichtig, was ich da umsetze. Also man kann ja alles umsetzen, solange es gut gemacht ist. So einen wirklichen Tipp, wie man ein erfolgreiches Rollenspiel im Alternate History Setting macht, da kann ich jetzt wirklich auch nicht helfen, da würde ich lügen.
Vielleicht noch eine letzte Frage, die mich interessiert und die mir jetzt gerade schon spontan gekommen ist. Da du ja immer mit deinen LeserInnen so im Kontakt bist auf Messen und alles drum und dran. Es gibt bestimmt auch ein paar Vorurteile, was so Fans von Zweiter Weltkriegs Alternate History aus deutscher Sicht gibt. Was für Fans sind es denn in Wirklichkeit? Also stimmen denn so die Klischees oder ist es jetzt zum Beispiel jetzt ganz viele queere junge Frauen, die plötzlich kommen und es lesen?
Ach so, nee, also jetzt habe ich mir schon gefragt, jetzt habe ich schon befürchtet, du fragst mich jetzt, ob ich irgendwelche Leserin, die zu mir an den Tisch kommt, auch mal gerne im Bett mitlanden würde. Die Frage war es jetzt Gott sei Dank nicht. Also, pass auf, um den Bogen zum Ask Me Anything zu schlagen am Anfang. Pass auf, wer kommt da zu mir an den Tisch? Was sind meine Leserinnen und Leser? Also unterschiedlichstes Alter. Unterschiedlichst gekleidet, was ihnen gemein ist. Sie sind alle immer sehr interessiert und nett. Wenn ich jetzt Operation Thule als Maßstab nehme, das ist schon eher, ich würde es jetzt mal einfach so sagen, eher ein Männerbuch. Also dafür interessieren sich eher die Männer, aber es gibt auch Frauen, die sagen, ach, das ist ja irgendwie auch krass. Und da sagt die eine mal auf der Leipziger Buchmesse, du, Janine, schau mal hier. Ich glaube, das wäre was für dich. Du liest ja nicht so viel, aber das könnte was für dich sein. Also man kann es nie vorhersagen, ne? Wer dann wirklich derjenige ist, der jetzt dazu schlägt. Schwierig. Ich glaube, das Buch ist auch ein reines Unterhaltungsbuch. Ja? Also wenn man jetzt Geschichte studiert und sich fortbilden möchte, ja, dann kannst du dir andere Bücher kaufen. Das ist einfach ein Unterhaltungsroman, der ein bisschen pulpig und trashig daherkommt. Mehr ist es nicht, nicht mehr und nicht weniger. Was die Besucher wirklich angeht, also unterschiedlichste Couleur, da gibt's keinen über den Kamm scheren. Die sind alle ganz eigen und verschiedenste Charaktere. Und das ist auch das Tolle, auf so Conventions und Messen mit den Leuten mal wirklich in Kontakt zu kommen. Das ist schon sehr cool.
Dann denke ich, dass du uns so ein bisschen jetzt hineingeführt hast in das Thema. Wir danken dir natürlich, dass du Zeit für uns hattest. Und ich denke, auch der Jörg wird dir natürlich die Daumen drücken. Wobei ich zugeben muss, um noch ein bisschen schmutzige Wäsche zu waschen, ich glaube, das einzige Mal, dass der André Würfeld und ich uns in Anführungszeichen gestritten haben, also es war kein richtiger Streit, eher so ein Disput, war tatsächlich um den Trailer von Operation Thule. Weil ich muss zugeben, ich fand ihn nicht so geil und der André ist richtig drauf abgegangen. Aber wir drücken dir die Daumen, dass es was wird. Und ja, danke Jörg, dass du jetzt Mitglied bist. Und möchtest du auch noch Tschüss sagen?
Ich danke dir herzlich, dass du mich hast dabei sein lassen. Und ich drücke dir ganz fest die Daumen, Peter, und auch mit dem Tech-Thriller und was auch immer sonst noch von dir kommt, dass du weiter die Self-Publishing-Szene rockst.
Das ist total nett. Danke. Ich habe zu danken, dass ich in dieser lustigen und illustren Runde dabei sein durfte. Und Herr Philipp, das finde ich super, weil wenn der André den Trailer mochte und du nicht, dann passt es genau, genau da in dieselbe Kerbe, was dem Buch widerfahren ist. Die einen finden es cool, die anderen nicht. Und das ist ein gutes Zeichen, würde ich fast sagen.
Sehr gut. Dann hat selbst unser Disput noch was Positives gehabt. Und ich meine, es war ja auch für dich positiv, denn wir haben über Social Media diskutiert und das bringt natürlich Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist das richtige Stichwort. Wenn ihr diese Folge toll fandet oder generell den Podcast, auch der Jörg freut sich natürlich jetzt auf 5 Sterne bei iTunes und Spotify und was es alles gibt und Kommentare und so. Das, was alle Podcasts von euch wollen, das wollen wir natürlich auch. Habt eine schöne Zeit, bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Tschö.
Sehr schön. Dann können wir anfangen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp. Wir haben ja gar nicht Philipp und Gast. Das ist ja Quatsch. Ich habe ja jetzt Dings. Also nochmal von vorne. Jörg ist ja kein Gast mehr bei uns. Also nochmal.
Ja, ich habe mir was Rollenspieliges ausgesucht, was aber auch was mit Videospielen zu tun hat. Und zwar bin ich ein Fan des Channels, jetzt komme ich nicht auf den Namen, muss er nachher rausschneiden, Moment, wie heißt er nochmal? Sorry, das ist so, wenn man mit 50-Jährigen arbeitet, da musst du durch. Schlaffi, Bruder, das hast du ja schön ausgedrückt, sehr qualifiziert. Ich fand, die interessanteste Figur war eigentlich Maximus, das ist, der erinnert mich ein bisschen an den Starship Trooper, ganz übler Fehler. Also ich muss nochmal neu ansetzen.
Ich habe ja letztens auch einen Star Trek-Fehler und Starship Troopers-Fehler gemacht. Oh, du wirst ganz viel Hate kriegen.
Ja, aber